Spätestens seit Oktober vorigen Jahres ist der Gazastreifen fast täglich Thema in den Nachrichtensendungen. Es begann mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit über 1000 Toten und mehr als 200 Geiseln. Und es folgten Monate des Krieges, in dem nach Angaben der Hamas bereits über 40.000 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Zivilisten. Doch auch vorher war dieses kleine, extrem dicht besiedelte Stück Land Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen, lebten die Menschen dort zwischen Besatzung, Blockade und Krieg. Warum passierte und passiert das alles gerade im Gazastreifen? Und gibt es nach all den schrecklichen Erfahrungen doch Hoffnung auf Frieden in der Region? Darum geht es im neuen Buch von Johannes Zang, das gerade bei Papirossa erschienen ist. Zang ist Musiktherapeut, Lehrer, Reiseführer und Journalist. Und er hat den Gazastreifen in den vergangenen 3 Jahrzehnten mehr als 30 Mal besucht. Guten Tag, Herr Zang.
Ja, guten Tag.
Wann waren Sie das letzte Mal im Gazastreifen?
Sind wohl etwa 5 Jahre. Ich müsste es mal anhand meiner Fotogalerie überprüfen, aber es sind etwa 5 Jahre her. Und die letzten Einreisen waren immer sehr schwierig, weil man 3 Genehmigungen brauchte vom israelischen Militär, sprich Verteidigungsministerium, von der palästinensischen Behörde in Ramallah und von der im Gazastreifen regierenden Hamas. Und es war immer ein riesiger bürokratischer Akt, aber es hat in den meisten Fällen funktioniert.
Herr Zang, welche Erinnerungen haben Sie denn an diesen letzten Besuch? Unter welchen Bedingungen haben Sie die Menschen dort erlebt?
Es war natürlich ein Besuch unter Blockade. Israel hat 2006 nach dem Sieg der Hamas bei den Wahlen und nachdem die Hamas einen israelischen Soldaten namens Gilad Shalit gefangen genommen hat und in den Gazastreifen verschleppt hat, eine Blockade verhängt, wobei einige Menschenrechtsorganisationen, sowohl israelische als auch palästinensische, sagen, genau genommen war es eine Verschärfung der Blockade, die schon vorher mit Unterbrechungen bestand. Also bei meinem letzten Besuch vor 5 Jahren hat die Blockade schon oder die Verschärfung der Blockade schon über 10 Jahre angedauert. Ich habe sehr, sehr viele untätig herumsitzende Menschen getroffen, vor allem junge Erwachsene. Das wird auch durch die verschiedenen Statistiken belegt, also eine Arbeitslosigkeit im Gesamt-Gazastreifen von 50% war damals anzutreffen und unter den jungen Leuten war sie sogar noch höher. Also sehr viel Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und ich habe immer wieder auch für eher kleine Zeitungen geschrieben, 10-jähriges Jubiläum in Anführungszeichen der Blockade, 15-jähriges Bestehen der Blockade. Und ich habe mich da immer gefragt, wie lange werden die Menschen das noch mitmachen und wie lange wird die internationale Staatengemeinschaft zuschauen? Und so ging ein ums andere Jahr ins Land mit einer Blockade. Die Fischer im Gazastreifen, da gibt es ja Abkommen zwischen den Palästinensern und Israelis, wie weit die Fischer eigentlich fischen dürfen. Und es sind eigentlich 20 Seemeilen vorgesehen. Aber das wurde in den letzten 15, 16, 17 Jahren immer wieder massiv eingeschränkt. Teilweise waren es nur 3 Seemeilen, wo die Fischer rausfahren durften. Und bis zu 3 Seemeilen, da fängt man nicht viel. Die reichen Fischschwärme, seien es jetzt Barsche oder Heringe oder Brassen, die findet man erst ab 10 oder 15 Seemeilen. Also überall Menschen, die eigentlich zur Untätigkeit verdammt sind, Menschen, die auch raus wollen, weil sie einen Operationstermin zum Beispiel in einem Krankenhaus in Israel oder in Ostjerusalem oder in Kairo haben und dann Wochen und Monate lang auf die Ausreisegenehmigungen warten von Israel oder auch auf die Erlaubnis von ägyptischer Seite. Also überall Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit und tiefe Traurigkeit, dass das alles so gekommen ist.
Haben Sie denn jetzt auch noch Kontakt zu den Menschen? Kann man dahin telefonieren? Hören Sie irgendwas von Bekannten?
Ich war in der Regel über E-Mail mit meinen Kontakten dort in Verbindung. einer, der Dr. Abed Chokri, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, weil er hier studiert und promoviert hat und viele Vorträge gehalten hat, der ist, ich weiß jetzt gar nicht, vor einigen Monaten nach Ägypten gekommen mit Frau und 4 Kindern. Deutsche Freunde haben ihn quasi freigekauft und jetzt sitzt er seit Monaten in Ägypten fest. Die Direktorin des Al-Ahli-Krankenhauses, mit der ich oft in Gaza-Stadt gesprochen habe, da kommen die E-Mails nicht an, beziehungsweise sie antwortet nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch am Leben ist, ob sie ausreisen konnte. Sie hatte 2 Pässe, einen amerikanischen und einen palästinensischen Pass. Von daher, ich lese immer noch auf Internetseiten von Organisationen im Gazastreifen, die trotz des Krieges noch befüllt werden, noch bespielt werden. Zum Beispiel das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte, dessen Direktor Raji Surani ich 2-mal getroffen habe. Deren Internetseite ist trotz des Krieges erstaunlicherweise noch aktiv und wird aktualisiert. Oder auch We Are Not Numbers, dieses Schreibprojekt von jungen Gazanern, die mit einem englischsprachigen Mentor ihre Geschichten verfassen und dann online stellen. Auch diese Seite ist nach wie vor aktiv, zumindest vor 2-3 Wochen, als ich das letzte Mal dort auf der Seite war, ist sie noch aktiv gewesen. Und daher beziehe ich meine Informationen. Direkte Kontakte zu meinen Bekannten, wie gesagt, entweder sind sie nicht mehr im Gazastreifen oder ich weiß gar nicht, wie es ihnen geht, ob sie noch am Leben sind.
Herr Zhang, ob ägyptische Herrschaft, ob israelische Besatzung oder Blockade durch Israel, Sie beschreiben in Ihrem Buch das Leben in Gaza zu keiner Zeit als frei und normal. Was empfinden die Menschen denn als besonders bedrückend?
Was ich bei den über 30 Besuchen gehört habe, und die meisten Besuche waren im Zeitraum 2005 bis 2008, als ich in Ostjerusalem lebte. Was ich da am meisten gehört habe, aber auch bei den 3 oder 4 Besuchen danach: wir sind das größte Freiluftgefängnis der Welt. Diesen Begriff habe ich wiederholt gehört. Ich habe junge Menschen getroffen, 20-Jährige, 25, 30-Jährige, die noch nie dieses Gebiet verlassen hatten. Man muss sich vorstellen, das Gebiet des Gazastreifens ist etwas kleiner als das Stadtgebiet von Köln. Also wir sprechen da von 365 Quadratkilometern und die Leute kennen nichts anderes, als eingesperrt zu sein, und wie gesagt, sehr viele sind arbeitslos. Es gibt nach wie vor die Großfamilie mit 6, 7, 8, 9 Kindern. Und wenn man Glück hat, gibt es einen in der Großfamilie, den Vater oder den ältesten Bruder, der vielleicht irgendwo als Tagelöhner eine Arbeit hat. Also die Leute leben sehr, sehr ärmlich, mit dem Allernötigsten. Und diese Perspektivlosigkeit, die habe ich bei all meinen Besuchen gespürt, außer den allerersten Besuchen, die waren 1986, 1987, da konnten Gazaner für heutige Verhältnisse kinderleicht ausreisen, sogar im eigenen Auto durch diesen lächerlich wirkenden Kontrollpunkt durchfahren, der heute ein großer Terminal ist mit Mauer und Zaun.
Sie beschreiben vieles in Ihrem Buch aus der Sicht der Gazaner, aber Sie haben auch mit vielen Israelis Kontakt, Sie haben israelische Freunde, Sie zitieren auch viele Bekannte mit ihren Ansichten, die Sie da äußern. Das sind aber doch Leute so aus dem linksliberalen Spektrum, also welche, die sich für Verständigung einsetzen mit den Menschen in Gaza. Aber haben Sie sich auch interessiert für die Seite derer, die sich durch die Hamas bedroht fühlen und die nun nach diesem schrecklichen Anschlag sagen, mit der Hamas kann es überhaupt kein vernünftiges Zusammenleben geben?
Sie haben ganz recht. Die allermeisten Kontakte, die ich auf israelischer Seite habe, das sind Menschen, die im Friedenslager oder im Menschenrechtslager tätig sind, teils mit Bezahlung, teils ehrenamtlich. Denn Otto Normal Israeli, da kenne ich wirklich sehr wenige, oder der Kontakt zu solchen Menschen ist über die Jahre einfach immer weniger geworden. ich war ja auch selbst in einem Kibbutz, und zwar in dem Kibbutz, der jetzt am 7. Oktober am schlimmsten heimgesucht wurde, Be'eri, ein Kibbutz, 4 Kilometer Luftlinie vom Gazastreifen entfernt. Da habe ich von Dezember 85 bis April 86 etwa 4 Monate Zitronen, Orangen und andere Zitrusfrüchte gepflückt. In diesen etwa 4 Monaten hatte ich viel Kontakt zu etwa Gleichaltrigen, die im Kibbutz gelebt haben oder die dort im Kibbutz ihren Armeedienst verrichtet haben. Auch zu einigen Älteren hatte ich Kontakt. Mir wurde auch eine Art Adoptivfamilie im Kibbutz zugeteilt. Aber auch da ist der Kontakt irgendwann abgerissen. Ich kann mich erinnern, dieser Kibbutzvater Amos, den habe ich 2008 vermutlich das letzte Mal gesehen. Und da war ich vorher im Gazastreifen gewesen und hatte einen Mietwagen. Und den habe ich da an der Grenze zu Gaza am Kontrollpunkt Erez, der jetzt, wie gesagt, ein richtiger Kontrollterminal ist, den Wagen abgestellt, war von 9 bis vermutlich 17, 18 Uhr in Gaza, bin dann zurück, hab mein Mietauto wieder geschnappt und bin dann die paar Minuten zu diesem Kibbutz Be'eri gefahren und hab diesen Amos getroffen. Ich hatte mich nicht angemeldet, ich habe ihn dann im Kibbutz-Speisesaal beim Abendessen getroffen und wir haben vielleicht ein Stündchen geplaudert. Und ich habe diese deutsche Befangenheit gemerkt. Ich wollte ihm ein bisschen von dieser armseligen Lage, von dieser Blockade, von dieser Hoffnungslosigkeit des Gazastreifens erzählen und musste innere Widerstände überwinden, um überhaupt die Lippen zu bewegen, und habe aber dann tatsächlich sehr vorsichtig von dieser Misere erzählt. Und seine erste Reaktion war: Die Palästinenser haben sehr viele Fehler gemacht. Das ist eine Reaktion, die ich sage jetzt mal salopp, vom Otto-Normalverbraucher in Israel auch kenne. Ich habe das in vielen Leserbriefen zum Beispiel in israelischen Zeitungen gelesen. Ich habe das von israelischen Taxifahrern gehört, ja, dass man ganz schnell den schwarzen Peter auf die andere Seite schiebt und den eigenen Anteil nicht sehen kann oder nicht sehen will.
Aber nun gab es ja den Anschlag vom 7. Oktober vorigen Jahres, dieses grausame Massaker. Sie nennen das auch ein Massaker, also Sie sympathisieren, das hat nämlich Ihrem Buch in keiner Weise, mit solchen Taten. Und die Frage ist, kann man mit einer Organisation wie Hamas, die zwar einerseits auch die Zivilverwaltung betreibt im Gazastreifen, weitgehend Krankenhäuser, Schulen und dergleichen, die aber eben auch für Terror verantwortlich ist, kann das ein Verhandlungspartner sein, der die Interessen des Gazastreifens vertritt?
Ich glaube aktuell nicht mehr. Ich glaube, diese Chance hat tatsächlich bestanden 2006 nach dem Hamas-Wahlsieg, den weder israelische noch palästinensische Umfrageinstitute vorhergesagt hatten, der sehr überraschend kam. Aber das war keine absolute Mehrheit, wie manchmal von den Medien behauptet oder nahegelegt wird. Also die Hamas hat palästinaweit gut 40% der Stimmen geholt. Und in den 5 Wahlbezirken vom Gazastreifen hat sie nur in einem gewonnen. Auch das muss man mal bedenken, weil das teilweise auch von israelischen Journalisten falsch und anders dargestellt wird. Also ich glaube, 2006 hat diese Chance bestanden. Nach dem Hamas-Wahlsieg hat die internationale Staatengemeinschaft sofort 3 Forderungen an die Hamas gestellt, aber keine einzige an die Besatzungsmacht Israel. Das halte ich für einen Fehler. Man hätte auch von Israel etwas fordern können und müssen. Und die Hamas hat, ich kann jetzt das Jahr nicht mehr sagen, es war später, es war vielleicht 2008, 2009, vielleicht sogar auch erst 2010, einen sehr höflichen Brief an den US-Präsidenten Barack Obama geschrieben und ihn gebeten, doch einmal den Gazastreifen zu besuchen. Auch da, finde ich, gab es noch eine Chance, mit Hamas-Leuten zu reden. Man darf nicht vergessen, das sind nicht nur Extremisten und Terroristen und Fundamentalisten. Da gibt es auch welche, die im Ausland studiert haben, die die Demokratie kennengelernt haben. Einige haben in den USA studiert. Einer hat in Erlangen Medizin studiert, also hier in Deutschland. Also auch solche Leute gibt es unter der Hamas. Aber aktuell, glaube ich, kann die Hamas nicht am Verhandlungstisch sitzen.
Wobei man ja dazu sagen muss, es gibt ja Verhandlungen über Mittelsleute und es wird immer wieder über ein mögliches Waffenstillstandsabkommen gesprochen. Auf der anderen Seite sollten die israelischen Geiseln freigelassen werden, die die Hamas immer noch in ihrer Gewalt hat. Ist das eine Möglichkeit, mit kleinen Schritten dann doch irgendwie in Richtung Frieden zu kommen? Oder sehen Sie überhaupt irgendwelche Möglichkeiten?
Also ich denke, zuallererst müsste es einen Waffenstillstand geben. Israelische Friedens- und Menschenrechtsorganisationen haben das schon im Herbst gefordert. Ich glaube, es waren über 30, die da einen gemeinsamen Brief geschrieben haben. Aktuell findet man auf den verschiedenen Plattformen change.org und so weiter Petitionen, wo man sich für einen Waffenstillstand aussprechen kann. Und das schon seit Monaten. Also da laufen solche Versuche schon im Hintergrund. Also ich denke, das wäre das A und O. Was mich sehr verwundert, ja, aber auch schockiert hat, war, dass Ismail Haniyeh in Teheran Ende Juli getötet wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad dahinter. Das hat mich erinnert an einen anderen Fall während der zweiten Intifada, wo es auch hieß, man stehe kurz vor einem Abschluss zu einem Waffenstillstand, war das damals. Und dieses Mal, Ende Juli, hieß es, man stehe kurz vor der Unterzeichnung eines Geiselgefangenenaustausches. Und da wird dieser Mann ins Visier genommen und umgelegt, der in der Verhandlungsdelegation eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Also da fragt man sich schon, warum ausgerechnet jetzt? Und es dürfte tatsächlich Israel gewesen sein, das hinter dieser Ermordung steht. Also noch einmal zu Ihrer Frage zurück. Ich denke, zuallererst müsste es einen Waffenstillstand geben. Und weil Sie angesprochen haben, Verhandlungen, es gibt tatsächlich in letzter Zeit verstärkt, aber schon seit Oktober Pläne von einzelnen Israelis oder Palästinensern, die ein Programm vorgelegt haben, wie man aus diesem Schlamassel, aus dieser Krise herauskommen kann, hin zu einer Gesamtlösung dieses Konfliktes. Ich nenne Hillel Schenker vom Palestine Israel Journal, ich nenne Gershon Baskin, der damals bei der Freilassung von Gilad Shalit nach 5 Jahren Hamas-Gefangenschaft entscheidend mitgewirkt hat. Und jetzt vor wenigen Tagen wurde kolportiert, dass der Neffe von Yasser Arafat und Ehud Olmert, ein früherer Premierminister Israels, auch einen Plan vorgelegt haben, wie man den Gesamtkonflikt jetzt lösen müsste. Also es liegt etwa ein halbes Dutzend Vorschläge und Pläne schon auf dem Tisch. Und ich hoffe sehr, dass einer dieser Pläne umgesetzt werden wird.
Herr Zang, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, die Menschen im Gazastreifen müssten sich einfach auflehnen gegen die Hamas, müssten praktisch die Terrororganisation selbst besiegen und dann könnte man zum Frieden kommen. Was sagen Sie dazu?
Ich hatte vor wenigen Wochen ein Gespräch mit einem Apotheker, der aus Gazastadt stammt, aber hier in Deutschland Pharmazie studiert hat und hier eine Apotheke leitet. Er hat mehrere Geschwister im Gazastreifen. Einige sind mittlerweile auch nach Ägypten freigekauft worden. Der hat was Interessantes dazu gesagt. Er hat gesagt, über all die Jahre hat Israel von den Menschen im Gazastreifen verlangt, sich aufzulehnen und die Hamas abzuschütteln. Nun kämpft eine der besten Armeen der Welt mit Tausenden von Soldaten, mit einer hochgerüsteten Luftwaffe, seit Monaten mit der Hamas und wird nicht mit ihr fertig. Wie sollen da bitte arme Menschen, die rudimentäre Raketen und Mörser haben, wie sollen die sich gegen die Hamas auflehnen und sie eliminieren, wenn das eine der stärksten Armeen, manche sagen, es ist die 5. stärkste Armee der Welt, wenn selbst die israelische Armee das nicht schafft.
Das heißt, das Problem ist nicht lösbar. Die Hamas wird bleiben.
Die Hamas, glaube ich auch, wird bleiben im Laufe dieses Krieges, der jetzt schon 11 Monate tobt und verheerend ist, wurden immer wieder einmal Zahlen durchgegeben, die sich natürlich überhaupt nicht überprüfen lassen. Irgendwann hieß es, Israel habe 10.000 Hamas-Kämpfer getötet. Irgendwann hieß es 15.000. Ich habe mich dann jedes Mal gefragt, selbst wenn das stimmen sollte, sind möglicherweise in den letzten Monaten 15.000, 20.000, 30.000 neue Hamas-Kämpfer entstanden, die sagen, okay, ich habe jetzt meine Großfamilie mit 50, 60, 70 Personen verloren, ich habe jetzt auch nichts mehr zu verlieren, jetzt bin auch ich bereit, mich zu rächen. Es gibt sogar Untersuchungen, wie viele Familien mehr als 50 Angehörige, mehr als 100 etc. verloren haben. Es soll eine Großfamilie in Gaza geben, die bereits 250 Kinder, Enkel, Neffen, Großneffen etc. verloren hat.
Herr Zang, Deutschland steht voll und ganz an der Seite Israels, so heißt es immer wieder von der Bundesregierung. Israel, das im Kampf gegen die Hamas sein Existenzrecht verteidige. Gleichzeitig leistet Deutschland humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, ruft Israel ja auch zur Mäßigung beim Anwenden militärischer Gewalt auf. Ist das aus Ihrer Sicht richtig und angemessen, diese Herangehensweise?
Ich möchte, bevor ich antworte, auf zwei Artikel hinweisen, die es in den letzten Wochen gab. Kenneth Roth, ein Nachkomme von Frankfurter Juden, der in den USA lebt, der Direktor von Human Rights Watch gewesen ist, hat einen sehr kritischen Artikel zur deutschen Staatsräson in der FAZ geschrieben. Michael Barenboim, der Sohn des Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim, hat auch etwas in diese Richtung geschrieben. Ich glaube, es war in der Süddeutschen Zeitung. Ich halte die bedingungslose deutsche Unterstützung für Israel für fatal und auch kontraproduktiv. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit in den muslimischen und arabischen Ländern. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit im globalen Süden. Wir, und ich meine jetzt nicht nur Deutschland, sondern den sogenannten Wertewesten, wir empören uns jetzt zu Recht über das furchtbare Massaker des 7. Oktober. Aber wir haben jahrzehntelang geschwiegen zu schlimmen Menschenrechtsverletzungen durch israelisches Militär, durch israelische Gefängniswärter, Verhörbeamte, durch israelische Siedler am palästinensischen Volk im Westjordanland, im Gazastreifen, auch in Ostjerusalem. Ich habe mich in früheren Büchern sehr mit sichtbaren und unsichtbaren Facetten der Besatzung befasst und darüber auch oft Artikel geschrieben. Dazu haben wir in der Regel, ich sage wir und meine die jeweilige deutsche Regierung, aber auch französische Regierung, US-Administration, wir haben dazu geschwiegen oder allenfalls gesagt, das erfüllt uns mit Sorge. Wenn zum Beispiel neues Land beschlagnahmt wurde, um jüdische Siedlungen auf palästinensischem Privatland zu bauen, dann hieß es oft aus dem Westen, das erfüllt uns mit Sorge und das ist ein Hindernis zum Frieden. Mehr war es nicht. Als ich 2005 bis 2008 als freier Journalist in Jerusalem tätig war, habe ich sehr oft Menschen aus dem Friedens- und Menschenrechtslager interviewt, von beiden Seiten übrigens. Und vor allem von den Israelis habe ich gehört, ihr Deutschen wollt doch Freund Israels sein. Lässt man einen Freund betrunken Auto fahren? Angela Merkel lässt Netanyahu seit Jahren betrunken Auto fahren. Er reißt uns in den Abgrund mit rein, aber auch das palästinensische Volk. Wir wünschen uns rote Linien. Das habe ich damals wiederholt gehört von Menschenrechts- und Friedensaktivisten. Aber wir haben uns natürlich aufgrund unserer Vergangenheit nicht getraut. Auch Frankreich hat sich nicht getraut, auch England nicht, auch die USA nicht. Und so ist die Besatzung von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Man muss bedenken, in Israel gibt es 1 Dutzend Menschenrechtsorganisationen. Auf palästinensischer Seite kenne ich ein halbes Dutzend. Dutzend Menschenrechtsorganisationen. Dazu sind Amnesty International und Human Rights Watch vor Ort und aktiv. Also uns liegen dutzendfach Berichte vor über all die Jahrzehnte, die diese Menschenrechtsverletzungen feinsäuberlich dokumentiert haben und belegen. Aber wir haben das nicht ernst genommen.
Herr Zhang, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Das war Johannes Zhang, sein neues Buch »Kein Land in Sicht? Gaza zwischen Besatzung, Blockade und Krieg« ist im Verlag Papyrossa erschienen.